Sie hören die Nachrichtensendung Cut News auf Nova Radio. Die Schlagzeilen.
Neuer Nuntius in Bern. Wim Wenders und Papst Franziskus. 40 Jahre nach dem Attentat auf den Papst. Tag der Tränen.
Herzlich willkommen, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen in der Nachrichtensendung Cut News auf novaradio.ch. Wie Sie gewohnt sind, informieren wir Sie Ende der Arbeitswoche über den katholischen Glauben, sei es aus Vatikan, der Welt, aus Europa oder der Schweiz. Natürlich verbinden wir auch Politik und Kultur in Verbindung mit unserem katholischen Glauben und informieren wir Sie auch über dieses Thema. Natürlich sind wir auch auf Spenden angewiesen, sodass dieser Sender weiter Bestand halten kann, sei es mit dieser Nachrichtensendung oder auch die verschiedenen Nachrichten. Wie Sie spenden können, sei es monatlich oder jährlich, finden Sie auf unserer Webseite www.novaradio.ch. Aus Studio begrüßt Sie der Chefredaktor Davor Novakovic.
Liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, herzlich willkommen in der wöchentlichen Nachrichtensendung Cut News auf novaradio.ch. Heute habe ich wieder für Sie ein paar Nachrichten vorbereitet und die erste ist hier aus der Schweiz. Aare statt Atlantik. Erzbischof Martin Krebs hat die Amtsgeschäfte in der Nunziatur in Bern übernommen. Zuvor leitete er die Nunziatur in Montevideo, der Hauptstadt von Uruguay. Mitte Juni trifft der Bundespräsident Guy Parmela. Ähnlich wie Bischof Josef Pomme gilt auch Erzbischof Martin Krebs als Hoffnungsträger und Symbol eines Neuanfangs in der Schweizer Kirche. Nach seinem rechtskonservativen Vorgänger Thomas Gallickson, der viel Porzellan zerschlagen hatte, freuen sich Schweizer Katholikinnen und Katholiken auf den neuen Nuntius. Er gilt Schüler von Karl Josef Rauber. Martin Krebs ging einst bei Karl Josef Rauber in die Vatikanische Diplomatenschule. Rauber war der mit Abstand beliebteste Nuntius in Bern und gilt als Freund der Schweiz. Er versuchte in den 1990er Jahren das Bistum Chur zu befrieden. Dieses Erbe wird nun Martin Krebs antreten. Vor wenigen Tagen ist der Vatikan-Diplomat in Bern eingetroffen, wie die Nunziatur bestätigt. Eines seiner ersten Amtshandlungen war es, ein Telegramm von Kardinalstaatssekretär Pietro Parolin an Josef Pomme weiterzuleiten. Darin kondoliert Papst Franziskus dem Bistum Chur zum Tod von Weihbischof Paul Vollmer und erteilt den apostolischen Segen. Ungewöhnlich, Papst Telegramm zum Tod von Paul Vollmer. Beobachter werten dies als Zeichen der Wertschätzung von Paul Vollmer, aber auch aus als ermutigende Geste in Richtung Chur und den neuen Bischof. Von einem besonderen Wohlwollen spricht der Münsteraner Kirchlechtler Thomas Schüler. Ein Telegramm des Papstes zum Tod eines Weihbischofs ist eher ungewöhnlich, sagt Paul Martone. Der Priester des Bistums Sitten arbeitet auch als Übersetzer und Berater für die Nunziatur in Bern. Das letzte Telegramm aus Bern sei in Bern zum Tod von Henri Schwerin eingetroffen. Der war allerdings Kardinal. Deutscher im diplomatischen Dienst. Die Amtsgeschäfte so richtig übernehmen kann der neue Nunzius aber erst, wenn er bei der Regierung in Bern und Vaduz akkreditiert ist. Ich zitiere: Es ist vorgesehen, dass der neue Nunzius Mitte Juni dem Bundespräsident seinen Beglaubigungsschreiben übergibt. Aber diesen Zeitpunkt ist er offiziell akkreditiert, sagt Pierre-Alain Elchinger, Sprecher des Außendepartements. Das Datum für die Akkreditierung in Vaduz steht noch nicht fest, sagt Doris Frick. Sie ist die Botschafterin von Liechtenstein in Bern. Erzbischof Martin Krebs wurde 1956 im deutschen Essen geboren. Die Priesterweihe empfing er 1983. Der neue Nunzius in Bern ist Doktor des kanonischen Rechts. Er trat 1991 in den diplomatischen Dienst des Heiligen Stuhls, der ihn nach Burundi, Japan, Österreich, in die Tschechische Republik, zur EU, nach Brüssel und in die USA führte. Neuseeland, Südsee, Uruguay waren auch eine Stationen. 2008 ernannte ihn Papst Benedikt XVI. Zum Titularerzbischof von Taborneta und bestellte ihn zu apostolischen Nunzius in Guinea und Mali. Papst Franziskus ernannte ihn 2013 zum apostolischen Nunzius in Neuseeland und eine Reihe von Südseeinseln, darunter Fidschi, Samoa und Vanuatu. Von 2018 bis kürzlich war er Nunzius in Uruguay. Er spricht neben Deutsch auch Englisch, Italienisch, Französisch, Spanisch und Tschechisch. Die nächste Nachricht kommt von kat.net und titelt so: Franziskus von konservativen Kräften gefangen. Kim Wenders, der Regisseur eines Films über Papst Franziskus, meint in einem Interview mit der Zeit, dass Franziskus von konservativen Kräften eingefangen wurde. Wim Wenders, der Regisseur eines Filmes über Papst Franziskus, meint in einem Interview mit der Zeitung Die Zeit, dass Franziskus von konservativen Kräften eingefangen werde. Er sei daher enttäuscht von Franziskus. Von der Energie, mit der Papst Franziskus angetreten ist, die Kirche zu einer Kirche für die Armen zu machen, ist nicht mehr viel übrig. Auch der jüngste Klarstellung des Papstes zur Segnung homosexueller missfällt Wenders. Ich zitiere: Wenn ich jetzt höre, dass er homosexuellen Ehen seinen Segen versagen will, macht mich das traurig. Das klingt nicht mehr wie der Mann, der sagte: Wer bin ich, darüber zu urteilen? Nur kann man sich sagen oder fragen, wer ist eigentlich Wim Wenders, dass er so etwas sagt? Dazu muss er auch die katholische Kirche gut kennen, beziehungsweise die Bibel und das Katechismus, wo drinnen steht, dass ein Ehe zwischen Mann und Frau nur ist, denn nur Mann und Frau können ein Leben weitergeben und kleine gleichgeschlechtliche Paare. Darum kann man sie auch nicht segnen. Am Mittwoch hat sich das 40-jährige Jahr genähert oder war wo am heutigen heiligen Papst Johannes Paul II. Geschossen, also ein Attentat verübt worden war. Die Tagespost titelt so: Attentat auf Johannes Paul II. Warnschuss aus dem Osten. Vor 40 Jahren trafen Johannes Paul II. Drei Kugeln. Die Ostblockstaaten nahmen den Papst als Gefahr wahr und schleusten Geheimagenten als Priester getarnt in dem Vatikan ein. Das Attentat nutzte sie, um gezielt Desinformationen zu streuen. Der sowjetische Diktator Josef Stalin fragte 1945 auf der Konferenz von Jalta, ich zitiere, wie viele Divisionen hat der Papst? Zitat Ende. Es war seine witzig gemeinte Antwort auf den Vorschlag des britischen Premierministers Winston Churchill, Papst Pius XII. Beim Aufbau einer europäischen Nachkriegsordnung einzubinden. Das Stalin-Zitat erhielt eine neue aktuelle Bedeutung, als am 16. Oktober 1978 der polnische Kardinal Karol Wojtyła zum Papst gewählt wurde. Dieser hatte zwar immer noch keine Divisionen. Geheimagenten der Ostblockstaaten in kirchlichen Einrichtungen. Doch Papst Johannes Paul II. War vom ersten Tag seines Pontifikats von den kommunistischen Ostblockstaaten als große Gefahr wahrgenommen worden. Das wurde vor den Augen der ganzen Welt spätestens offenbar, als er Anfang Juni 1979 zu einer apostolischen Reise in sein Heimatland Polen kam und in seinen Predigten und Ansprachen dem polnischen Volk eine bessere Zukunft in und auseinander Zukunft in Freiheit, Frieden und Gerechtigkeit verhieß. Angesichts der polnischen Unruhen und der Auseinandersetzungen mit den kommunistischen Machthabern wurde solche Botschaft von über 20 Millionen herbeigeströmten Gläubigen als Ermutigung und Einladung aufgefasst, sich an den von den polnischen Gewerkschaftsbewegung Solidarność angeführten nationalen Protestbewegung zu beteiligen. Nahezu alle östlichen Geheimdienste hatten seit Ende des Zweiten Weltkrieges damit begonnen, Agenten in den kirchlichen Einrichtungen und im Vatikan zu platzieren bzw. anzuwerben. Dies war auch deswegen möglich geworden, weil der Heilige Stuhl an einer Internationalisierung der Kurienmitarbeiter interessiert war und seit Papst Johannes des 23. vermehrt nach Osteuropäer als Mitarbeiter beschäftigte. Selbstverständlich war es bekannt, dass als Priester und Priester Amtskandidaten aus Osteuropa getarnten Agenten gekommen waren. Viele wurden enttarnt, weil ihr Lebensstil nicht dem Idealvorstellung eines Priesters entsprach. Die letzte Nachricht kommt aus den Vereinigten Staaten und LifeSite News titelt Louisiana würdig Jahrestag von Roe vs. Wade als Tag der Tränen. Louisiana schließt sich Arkansas, Mississippi und Alabama an, um eine Resolution zu verabschieden, um öffentlich den Jahrestag der Entscheidung des Obersten Gerichtshofs zur Legalisierung von Abtreibungen zu beklagen. Die Legislative von Louisiana hat vor kurzem eine Resolution verabschiedet, die an den nächsten Jahrestag das wegweisende Abtreibungsurteil des Obersten Gerichtshofs der Vereinigten Staaten Roe v. Wade als Tag der Tränen erinnert. Einen Tag der nationalen Trauer um die durch Abtreibung ermordeten Babys. Der Beschluss, dem 22. Januar 2022 einen Tag der Tränen zu machen, wurde am 4. Mai durch die Bemühungen von Staatssenatorin Beth Missel, sie ist eine Republikanerin, verabschiedet. Im Januar 2021 Senator Mike Brown von Indiana führte die Day of Tears Resolution im US-Senat mit Repräsentanten Joe DeVise von Georgia tut das Gleiche im US-Repräsentantenhaus. Day of Tears ist eine nationale Pro-Life-Organisation, die dem 22. Januar als Tag der Tränen begehen und die Amerikaner ermutigen will, die Flagge auf halbes Personal in Trauer zu senken. Traditionell ist das Führen der amerikanischen Flagge auf halber Mast ein Symbol der Ehre, der Trauer oder des Gedankens. Indem sie am 22. Januar die Flagge auf halber Höhe des Personals hissen, würden die Amerikaner öffentlich um den Verlust der Kinder dieses Landes trauern, die durch Abtreibung ermordet wurden. Ich zitiere: Wenn die Nation sieht, wie die Flaggen im Trauer gesenkt werden, Zitat Ende, heißt es auf der Webseite, ich zitiere, wird sie innehalten und der kostbaren Unschuldigen gedenken, die umgekommen sind, und es gibt nichts, was der Oberste Gerichtshof oder der Kongress tun kann, um sie zu stoppen. Zitat Ende. Am 22. Januar 1973 entschied die Mehrheit der Mitglieder des Obersten Gerichtshofs der Vereinigten Staaten fälschlicherweise, dass Abtreibung ein Recht ist, das durch die Verfassung der Vereinigten Staaten von Amerika gesichert ist. Zitat Ende, erklärte die Organisation in einer Pressemitteilung vom 5. Mai. An diesem Tag wurde der Abtreibungsfall Roe v. Wade entschieden, der den Mord an unschuldigen Babys erlaubte. Abtreibung war in den Wesentlichen auf Bundesebene in allen Staaten durch gerichtliche Fiat legalisiert. Seit diesem unglücklichen Tag wurden mehr als 61 Millionen ungeborenen amerikanischen Babys in Mutterleib getötet. Wie schon mehrmals gesagt, ist seit 4 Jahren nach UN-Berichten als eine offizielle Organ jedes Jahr über 50 Millionen Babys abgetrieben worden, und zwar weltweit. So, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das war es für heute. Ich entschuldige mich noch einmal wegen der Stimme und wir hören uns dann am Montag wieder in der Sendung Betrachtungen oder und Opus Dei. Bis dann und sonst in einer Woche in der Nachrichtensendung. Ich wünsche Ihnen in jedem Haushalt Gottes Frieden. Und aus dem Studio verabschiedet sich Davor Novakovic.